Rapunzels Geschichte. Agathe hüpfte und freute sich auf ihr Zuhause. Nach diesen vielen Erlebnissen, mal wieder daheim zu sein, stellte sie sich himmlisch vor. Zufällig kam sie aber an einem ziemlich alten Kauknochen vorbei. Den hatte Rapunzel wohl vor langer Zeit hier vergraben. Aus welchen Gründen auch immer, war er wieder zutage gekommen und lugte aus dem Boden. Als Agathe schon längst in ihrem kleinen Mäusebett in ihrer kleinen Mäusehöhle lag und zum Einschlafen müde war nach der anstrengenden und aufregenden Nacht, ging ihr der Knochen nicht aus dem Sinn. Ihr fiel wieder die Geschichte von Rapunzel ein. So hatten ihre neuen Menschen sie getauft, als sie vor vielen Jahren aus dem Süden irgendeines Landes hierher gekommen war, denn ihr goldig glänzendes Fell erinnerte alle an das Märchen von dem Mädchen mit dem langen goldenen Haar. Rapunzel war wohl, so hatte es Clara Clematis erzählt, und die musste es ja wissen, weil sie schon so viele Jahre am Haus lehnte und fast alles mitkriegte, was darin passierte, war also irgendwo gefunden worden. Weil sie dort in dem fernen Land niemand haben wollte und sich niemand um sie kümmerte, war sie ins Tierheim gekommen. Eines Tages dann zog sie ein in den fabelhaften Garten. Rapunzel war nicht groß, nicht klein und überhaupt mit keinem anderen Hund zu vergleichen. Wenn sie sich sorgte, hatte sie die Angewohnheit, ihre Stirn in gewaltige Falten zu legen. Das passierte schon ziemlich oft und hatte sicher mit ihr nicht immer guten Erfahrungen zu tun. Diese Sorgenfalten waren sehr ausgeprägt und gaben ihrem Gesicht etwas Grüblerisches. Deshalb wurde sie von ihren Menschen manchmal auch liebevoll Runzel gerufen. Wer weiß, was sie alles erlebt hat, überlegte Agathe. Ohne ihre Hilfe wäre es mir schon so manches Mal schlecht ergangen oder hätte gar ein böses Ende genommen. Wenn Agathe nur an ihr letztes Treffen mit Fuchs Ferdi dachte, wurde ihr noch bang. Wie gut, dass es Rapunzel Runzel gibt. Gut für uns und unseren fabelhaften Garten, konnte Agathe gerade noch denken, ehe ihr vor Müdigkeit die Augen zuklappten und sie in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel. Die nörgelige Nola. Bimmel die Dummel, bumm, bam, bam. Agathe schreckte hoch, weil es heftig an ihrer Tür klingelte, bummerte und zugleich daran gerüttelt wurde. Was war das denn bloß wieder? Noch ganz schlaftrunken musste sie sich erst mal klar machen, wo sie sich befand. Ja, das war ihre kleine gemütliche Höhle, die sie sich nett gemacht hatte mit allerlei, was sie so auf ihren Streifzügen durch den fabelhaften Garten gefunden hatte. Ihr gefiel besonders das kleine Glitzerband, pink, mit silbernen Sternchen, vom letzten Geburtstag eines der kleinen Menschen, die im Haus wohnen. Daran hatte ein Luftballon gehangen, der sich aber losgerissen hatte, weshalb das hübsche Bändchen direkt vor Agathes Nase auf dem Boden geflattert war. Als kleines Haselmausmädchen liebte sie pink, und die kleinen Silbersterne darauf fand sie ganz zauberhaft. Weiter hinten in ihrer Höhle stand dann noch ein allerliebstes kleines Spielzeugauto. So ein Cabrio hatte die Nachbarin in groß. Deshalb wusste Agathe, dass es sich um einen sogenannten Käfer handelte. Sie fand es lustig, dass die Menschen Käfer zu einem Auto sagten und kicherte etwas. Wie dumm Menschen doch sein können, dachte Agathe. Das wahre Glanzstück in ihrer Sammlung war aber ganz ohne Frage ein Spiegelglas aus der Gartenlaterne, die der Herbststurm umgeweht hatte. Dabei war das Spiegelglas im Inneren der Laterne kaputt gegangen. Agathe gab es nicht gerne zu, aber von Zeit zu Zeit drehte und posierte sie vor ihrem Spiegel und freute sich über das hübsche Bild, das sie darin von sich entdeckte. Bam, bam, bummeldi, bum, dumm, machte es erneut an Agathes Tür. Es ist zu spät, um so zu tun, als wäre ich nicht zu Hause. Mal sehen, wer da einen solchen Radau macht. Agathe öffnete also die Tür und sah als erstes nur einen riesengroßen, rosafarbenen Mund. Ein bisschen ähnelte er einer großen Blüte. Etwas erschrocken wich sie zurück. Dabei fiel ihr auch ein starker Geruch nach feuchter Erde auf. Der große, rosafarbene Mund bewegte sich derweil und Agathe glaubte zu verstehen, dass er ungefähr Folgendes sagte. »Hör mal, Agathe, so geht das aber nicht.« Der supergroße, rosafarbene Mund fuhr fort. »Ich sitze da arglos in meinem unterirdischen Gang und überlege gerade, wo ich den nächsten Abzweig planen soll. Da fällt von oben mit einem lauten Plumps etwas in meinen Bau.« »Ach!« Jetzt wurde es Agathe klar, wen sie vor sich hatte. »Natürlich, das war doch die nörgelige Nola aus der Familie der Maulwürfe. Da sie ja fast immer in ihren unterirdischen Gängen hockte und Mutterseelen allein vor sich hingrub, hatte sie kaum Freunde. Offensichtlich war sie ungeübt darin, mit anderen zu sprechen. »So«, sagte Agathe, »was habe ich damit zu tun? Bin ich etwa bei dir reingeplumpst?« Nola nörgelte etwas unsicher. »Ach nee, so einfach ist es doch nicht. Nun ist doch alles kaputt bei mir. Das ganze schöne Dach, was mache ich denn da nur?« »Ja, was ist dir denn durch dein Dach geplumpst?« versuchte Agathe, der Sache auf den Grund zu gehen. »Vielleicht kommst du mal mit, es liegt ja noch da. Vielleicht weißt du ja, was es sein könnte«, schlug die nörgelige Nola Agathe vor. Agathe hatte herzlich wenig Lust, schon wieder loszumarschieren und dann noch unter Tage in der feuchten Erde herumzukrabbeln. Aber sie sah ein, irgendwie müsste sie Nola helfen. Auch war ihre Neugier geweckt, um was es sich wohl handeln könnte bei dem unbekannten Gegenstand, der bei Nola durch das Dach geplumpst war. Also machten sich die beiden auf den Weg. Gott sei Dank war der Maulwurfhaufen nicht so weit entfernt in der Nähe der Hecke. Agathe ließ sich von Nola den Einstieg zeigen und gemeinsam begaben sie sich in den dunklen Untergrund. Dies war Nolas Welt, in der sie sich ganz wunderbar zurechtfand. Für Agathe war es ein undurchdringliches Dunkel, in dem sie sich vollkommen verloren fühlte. Nach einer Weile hatte sie sich aber daran gewöhnt und bemerkte, dass es nicht dunkel war, sondern eher dämmerig und sie einiges, zumindest in Umrissen, erkennen konnte. Nola huschte vor ihr her, um dann abrupt stehen zu bleiben und anklagend auf einen silbrig schimmernden Gegenstand zu weisen, der vor ihr auf dem Boden des Gangs lag und von oben durch die offene Decke von der gerade aufblitzenden Sonne angeleuchtet wurde. »Das ist ja ein Schlüssel«, sagte Agathe, nachdem sie die Umrisse genauer untersucht hatte. Und dann dämmerte es ihr. Das musste der Schlüssel sein, den ihre neue Freundin Mathilda verbummelt und noch nicht wiedergefunden hatte. »Oh Nola, das ist ja ganz wunderbar. Damit hilfst du unserer neuen Nachbarin Mathilda, die ihren Schlüssel schon dringend sucht, und wir werden dir dabei helfen, das Loch in der Decke zu schließen. Das Schöne ist doch auch, dass wir gemeinsam etwas unternehmen.« Die nörgelige Nola, die ja meistens allein im Dunkeln lebte und deshalb überhaupt nur so nörgelig war, war ganz gerührt von Agathes Worten. Und Agathe dachte daran, wie froh wohl Mathilda über ihren Schlüssel sein würde. Auf die Überraschung beim abendlichen Wiedersehen freute sie sich schon. Der einsame Olli. Nun war Agathe hungrig und dachte, vielleicht wäre es ganz gut, mal wieder bei der Futterbox vorbeizugehen. Gerade als sie um die Ecke bog, sah sie mitten auf dem Rasen ein weißes Kaninchen sitzen, das sich da sonnte. Darüber staunte Agathe nicht schlecht und musste sich mehrfach die Augen reiben, sie fest zukneifen und dann schnell wieder aufreißen. So absolut ungewöhnlich, selbst im fabelhaften Garten, kam ihr dieser Anblick vor. »Der traut sich aber was«, dachte sich Agathe. »Am helllichten Tag, wie auf dem Präsentierteller da zu hocken, wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Ich wäre eine leichte Beute für große Vögel und natürlich für Fuchsferdi«, überlegte sie weiter. »Aber das trifft ja auch auf das weiße Kaninchen zu. Vielleicht weiß es nicht, wie gefährlich das ist, einfach nur so rumzusitzen.« Also machte sich Agathe schnell auf den Weg zu ihm, um ihn zu warnen. Dabei nutzte sie alles zur Tarnung, indem sie unter herabhängenden Zweigen und auf der Raseneinfassung lief. Erst im allerletzten Moment schlug sie einen scharfen Haken ins offene Gelände und überquerte nun mit hohem Tempo das letzte kleine Stückchen Rasen, das sie noch von dem Kaninchen trennte. Agatha hatte das Gefühl zu fliegen, so schnell bewegten sich jetzt ihre kurzen Beinchen, die kaum noch die Grashalme berührten. Dennoch schien sie dem weißen Kaninchen, das ganz gemütlich ein paar Löwenzahnblätter und vor allem die gelben Blüten mampfte, nicht näher zu kommen. Dafür nahm sie aus dem Augenwinkel im Schatten des Flieders den Umriss von Fuchs Ferdi wahr, der ebenfalls die leichte Beute entdeckt hatte. Agathes Gedanken überschlugen sich, sie war hin und her gerissen, sich zu retten oder alles zu riskieren, um das weiße Kaninchen zu warnen. Was tun? Rapunzel hatte im Schatten auf der Terrasse gedöst. Sie liebte diese Zeit, wenn der fabelhafte Garten erwachte und auch die Temperaturen noch erträglich waren. Obwohl sie aus dem sonnigen Süden stammte, mochte sie die große Sommerhitze nicht so sehr. Das schnelle Gewusel von Agathe hatte sie schon mit einem Auge beobachtet und sich gewundert, warum die kleine Haselmaus so zielstrebig auf die Rasenmitte zuschoss. Aber von ihrem schattigen Platz aus versperrte ein großer Lavendelbusch ihr die Sicht, so dass sie sich entschloss, aufzustehen und nachzuschauen. »Das sieht aber nicht gut aus«, erfasste sie mit einem Blick die verzweifelte Situation, in der Agathe und das unbekannte weiße Kaninchen steckten, denn auch sie hatte Fuchs Ferdis Schatten unter dem Flieder entdeckt. »Na, dem werde ich es aber mal zeigen«, sagte sich Rapunzel und sprang von der Terrasse auf den Rasen in Richtung Fliederbusch. »Und wenn ich mit Ferdi fertig bin, dann nehme ich mir die beiden leichtsinnigen Kandidaten vor und erteile denen eine Lektion.« Der Fuchs sah das goldige Haar von Rapunzel aufblitzen und das Fellbüttel auf sich zuschießen. »Das ist nicht mein Tag, schade um die leichte Beute«, dachte er sich und sprang über den Zaun in den Nachbargarten. Zurück blieb sein eigentümlich scharfer Geruch, der Rapunzel noch mehr ärgerte. »Na, und nun zu euch beiden dort auf dem Rasen.« Aber als sie sich umdrehte, war da niemand mehr zu sehen. Weit und breit kein weißes Kaninchen und kein kleines Haselmausmädchen. Die hatten sich schon längst sehr glücklich über das beherzte Eingreifen von Rapunzel unter einem dichten grünen Farn versteckt. »Wer bist du überhaupt?« hatte Agathe nun endlich Zeit, das weiße Kaninchen zu fragen, das immer noch ganz schrecklich zitterte. Dabei klopften seine beiden Hinterbeine vor Angst heftig auf den Boden. »Ich heiße Olli und komme aus dem Nachbargarten da hinten. Da lebe ich in einem hübschen Kaninchenhaus. Auch die Menschen in meinem Garten sind nett, aber die meiste Zeit bin ich doch schrecklich allein. Dabei bin ich so ein geselliger Typ. Zu essen bekomme ich krümelige Kekse, aber ich mag doch leckeren Klee, frische Möhren und Löwenzahn so gerne. Den esse ich sogar am allerliebsten.« »Ja, und wie kommst du dann zu uns?« fragte Agathe verblüfft. »Na ja, mir ist es allein langweilig und da habe ich mir hinter meinem Häuschen ein kleines Loch gegraben. Schließlich bin ich ja ein Kaninchen. Von Zeit zu Zeit büchse ich aus, um etwas zu erleben. Ich muss nur rechtzeitig zurück sein, damit meine Menschen mein Geheimnis nicht entdecken. Die würden sicherlich das Schlupfloch verschließen. Dann könnten wir beide, du bist die Agathe, nicht wahr, uns nicht mehr wiedersehen. Dabei habe ich schon so viel von dir und deinen Abenteuern gehört und wollte dich gerne kennenlernen.« Das freute Agathe und sie freute sich auch über die neue Freundschaft mit dem weißen Olli, der sich aber leider schon wieder auf den Heimweg machen musste. Paule, der hilfsbereite Waschbär. Rapunzel trabte derweil durch den fabelhaften Garten, immer noch auf der Suche nach Agathe und Olli, von dem sie natürlich noch nicht wusste, dass er Olli hieß. »Aber so ein weißes Kaninchen kann nicht einfach verschwinden«, dachte Rapunzel, als ihr Agathe über den Weg lief. »So, kleines Mäuschen, hier geblieben, da habe ich mit dir doch mal ein ernsthaftes Wörtchen zu reden. Wie kannst du nur so unvernünftig sein?« rief sie, aber ihre Standpauke verhallte ungehört, denn Agathe hatte sie erspäht und sofort reißaus genommen. Nein, auf Ermahnungen, so berechtigt sie auch waren, hatte Agathe gerade keine Lust. Außerdem hatte sie nicht Olli gerettet und eigentlich damit alles richtig gemacht? Auf jeden Fall wird die nächste Zeit nicht gut Kirschen essen mit Rapunzel sein. Da will ich ihr besser aus dem Weg gehen, beschloss Agathe. Das ist in einem fabelhaften Garten, in dem alle Entfernungen gleich weit oder nah sind, aber nicht so einfach. Da muss sich ein kleines Haselmausmädchen doch einiges einfallen lassen, und so steuerte sie nun auf eine entlegene Ecke hinter der Garage zu, in der sich schon seit längerem so einiges an Gerümpel stapelte. Holzpaletten türmten sich da, eine alte rostige Stubbkarre lehnte daran, ebenso zwei alte Klappstühle aus Holz. Weiter hinten lugte noch der Schornsteinrest eines gemauerten Kamins hervor. Irgendwie sah das Ganze gewollt aus, als hätte sich jemand einen Unterschlupf gebaut. Aber wer sollte das gewesen sein? Agathe beschloss, sich die Sache mal näher anzuschauen. Vorsichtig näherte sie sich diesem interessanten Ort, in dem sie hakenschlagend hin und her wieselte. Aus dem Augenwinkel versuchte sie abzuschätzen, ob sie mit einem Sprung vom Haselnussstrauch auf den oberen Stapel würde hüpfen können. Dadurch wäre sie mit einem Satz schon ziemlich hoch oben und hätte einen guten Überblick über das Gerümpel. Vermutlich könnte ich sogar in den Schornstein gucken. Was für ein kluger Plan, freute sich Agathe. Nun ja, gedacht ist gleich getan, sagte sie sich und nahm kräftig Anlauf. Wie sie es sich vorgestellt hatte, gelang ihr der Sprung. Nur das Nachfedern des Haselnusszweiges hatte sie unterschätzt, weshalb ihr die Landung auf dem oberen Stapel etwas missglückte und sie sich stattdessen am Schornsteinrand festklammern musste. Da war einfach zu viel Schwung im Spiel, stellte Agathe fest. Bei ihrem zweiten Blick, nämlich in den Schornstein hinein, stockte ihr fast der Atem. Und zum Glück zu wenig Schwung, um gleich wieder in einen Schlamassel zu geraten, dachte sie zitternd, denn beinahe wäre sie ja in den Schornstein geplumpst. Was Agathe unten im Schornstein zusammengeringelt liegen sah, war ein schlafender Waschbär. Er grunzte und schmatzte laut und schien heftig von seiner nächtlichen Jagd zu träumen. Und was Waschbären so in der Nacht jagen, wusste Agathe nur zu genau. Neben Nacktschnecken und Vögeln gehörten Mäuse zu seinen Lieblingsspeisen. »Oje, oje«, jammerte Agathe ganz, ganz leise, »bloß nicht den Bären aufwecken. Ich mache besser, dass ich schnell davonkomme.« Aber wie sollte das jetzt gehen? Hinauf war es ja leicht gewesen mit dem Sprung und dem Schwung, den der federne Haselnusszweig Agathe zusätzlich gegeben hatte. Aber hinab ging es an allen Seiten nur noch glatt und steil. Da gab es nichts, keinen noch so winzigen Vorsprung, an dem sich Agathe hätte herunterhangeln können. Darum machte sie sich jetzt selbst Mut. »Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich bin doch Agathe, ein pfiffiges Haselmausmädchen.« Dann verfiel sie in einen Singsang, der sich zu einem lauten Geschmetter steigerte. Ach, herrlich war es, so hoch über dem Boden wie auf einer Bühne zu stehen und der eigenen Stimme zu lauschen. Agathe war von sich selbst ganz verzückt. »Holla ho, wer weckt mich da am helllichten Tag?« Ein spitzes, eigentlich lustiges Gesicht mit pelzigen Ohren lugte aus dem Schornstein. »Ich habe den Waschbären geweckt«, dachte Agathe erschrocken. Der gähnte ganz schrecklich laut und hob seine Vordertatzen. Die sahen aus wie kleine Hände. Eine davon, nämlich die rechte, hielt er ihr zu Agathes Verblüffung zur Begrüßung hin und sagte, »Ich bin Paule, und wie heißt du?« Agathe stammelte etwas heraus, das ein bisschen nach ihrem Namen klang. Ansonsten rauschte ihr das Blut in den Ohren. Vor Angst hörte sie kaum, was Paule zu ihr sagte. »Na, Agathe, da hast du aber Glück, dass gerade Sommer ist und ich vor allem Früchte und Nüsse auf meinem Speiseplan habe und keine kleinen Mausemädchen, so wie du es bist.« Langsam beruhigte sich Agathe. »Dann können wir ja Freunde werden, Paule, wenn du willst.« »Klar doch«, meint dieser, »jetzt helfe ich dir aber erst mal runter und dann haue ich mich wieder aufs Ohr. Für mich ist schließlich noch Schlafenszeit.« Die Rettung von Quappi. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen, dachte Agathe, als sie wieder auf dem Boden stand und Paul hinterherblickte, wie er schnell und geschickt die Paletten überwand und dann kopfunter im Schornstein verschwand. Immer gerate ich in so brenzlige Situationen, schalt sie sich selbst. Warum passe ich nicht einfach besser auf? Warum bin ich so neugierig und muss wirklich überall meine Nase reinstecken? Das ist doch nicht normal, hielt sie sich selbst eine Strafpredigt. Danach fühlte sie sich schon ein bisschen besser, weil ihr einfiel, dass sie ohne ihre Neugier nie so viel über die Bewohner und Gäste im fabelhaften Garten erfahren und Freunde gefunden hätte. Nein, es war gut, über den eigenen Tellerrand zu gucken und sich für andere zu interessieren, beschloss sie. Während ihrer Selbstgespräche war sie immer weiter in den Garten hinein und zu dem kleinen Springbrunnen marschiert, der in einer Ecke umrankt vom Efeu stand. Agathe konnte sich nicht erinnern, dass da jemals Wasser aus der kleinen Brunnenfigur gesprudelt war. In dem Becken ringsherum stand aber immer etwas Wasser und diente den Vögeln als Tränke. Von dort hörte Agathe nun ein ganz leises Wehklagen. Über die herabhängenden Efeuzweige konnte sie sich nach oben hangeln und von dort dann auf den Beckenrand des Brunnens springen. In der Mitte des Beckens war wie eine kleine Insel der Sockel, auf dem die Brunnenfigur stand und darauf hockte ein ganz winziger kleiner Frosch. »Was machst du denn da?« rief Agathe. »Ich warte darauf, dass das Wasser verschwindet, damit ich wieder an Land hüpfen kann,« antwortete Quappi, denn so hieß der kleine Frosch. »Das wird aber nicht passieren,« entgegnete Agathe, denn sie hatte das Becken noch nie ohne Wasser gesehen. »Wie bist du denn überhaupt darüber gekommen?« wollte sie von Quappi wissen. »Ach, das war ganz einfach,« entgegnete der. »Das schwamm so ein kleines Efeublatt, da habe ich mich draufgesetzt und schon hat es mich wie ein kleines Boot rübergebracht. Ich hatte aber nichts zum Festmachen und der nächste Windstoß hat das Blatt dann weggeblasen. Das war schon vor einer ganzen Weile. Seitdem sitze ich hier fest,« klagte der kleine Frosch, sehr verzagt. Agathe überlegte, wie sie ihm wohl helfen könnte, wieder an Land zu kommen. Da hatte sie eine Idee. »Wir brauchen wieder etwas, was schwimmt und auf das du dich setzen kannst.« »Ja, aber wie willst du das schaffen, dass es genau zu mir schwimmt und ich es erreichen kann?« fragte der kleine Frosch skeptisch. »Ja, das war eine kluge Frage und vielleicht ein Fehler in dem sonst so guten Plan. Aber Agathe war ein pfiffiges Haselmausmädchen und hatte auch dies bedacht.« »Ich gehe einen guten Freund holen. Der ist ein richtiger Luftakrobat. Der springt zu dir rüber mit einem Efeublatt. Wir bilden dann eine Kette über das Wasser und ziehen dich mit dem Blatt wie ein Boot herüber,« erläuterte Agathe ihren Plan. Der kleine Frosch beruhigte sich etwas. Agathe sauste los, um sich Bubi zu schnappen, denn der war wirklich ein richtiger Luftakrobat. Wie gewohnt traf sie Bubi am Vogelfutterplatz und wie gewohnt hing er kopfunter am Fliederzweig. Seinen buschigen Schwanz hatte er wie ein Kleiderbügel über den Ast gehängt und baumelte vergnügt, während er an den leckeren Meisenknödeln knabberte, die eigentlich für die Vögel gedacht waren. »Ich bin auch hungrig«, dachte Agathe und warf einen Blick zu der Futterbox. »Aber ich habe versprochen, mich zu beeilen, und der kleine Frosch wartet doch sehnsüchtig auf meine Hilfe.« »Hallo, Bubi«, rief Agathe deshalb. »Lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir, Agathe?« schallte es von oben herab. Agathe merkte, wie sie etwas ungeduldig wurde. »Ich brauche deine Hilfe und möchte gerne, dass du mitkommst«, sagte sie schnell, um die Rettung von Quappi nicht unnötig zu verzögern. »Manchmal ist es mit der Geduld ganz schön schwer«, dachte sie. Aber da war Bubi schon brav heruntergeklettert, hatte sie kräftig umarmt und ihr einen liebevollen, freundschaftlichen Stups gegeben. »Na?« Kleine verkniff sich Bubi dieses Mal, denn er wollte keinen Ärger mit Agathe. »Wie kann ich dir helfen?« fragte er stattdessen. Auf dem Weg zum Springbrunnen erläuterte ihm Agathe ihren Rettungsplan und welche Rolle er dabei spielen sollte. Zerstreut hörte Bubi zu, bückte sich nach einem kleinen Ast, der ihm im Weg lag, und benutzte ihn von nun an als Spazierstock. »Warum schwimmt er nicht einfach rüber, dein kleiner Frosch?« fragte er Agathe erstaunt. »Das ist doch kein Problem für Frösche.« »Ja, aber dieser scheint große Angst vor dem Wasser zu haben. Vielleicht hat er auch noch nicht schwimmen gelernt,« entgegnete sie. »Wir müssen nicht immer so sein, wie es die anderen erwarten. Wir dürfen auch anders sein, wenn uns danach ist,« fuhr sie fort, »oder?« Gut, sagte Bubi versöhnlich, dann lass uns jetzt mal deinen ungewöhnlichen Frosch retten. Am Brunnen angekommen, sprang Bubi aus dem Stand auf den Beckenrand. Als Luftakrobat balancierte er kurz noch den Sprung aus, indem er seinen buschigen Schwanz wie das Höhenruder an einem Flugzeug bewegte. Er wartete, bis Agathe, die sich mühsam über die herabhängenden Zweige des Efeus nach oben hangeln musste, auch angekommen war. Dann legte er seinen Spazierstock rüber zum Sockel, auf dem die Figur stand und der kleine zitternde Frosch saß. Agathe staunte nicht schlecht, als sie sah, dass der Ast genau passte und nun ein stabiler Steg gebaut war, über den der kleine Frosch gefahrlos über das Wasser hüpfen konnte. Bubi, ich bin sprachlos, sagte Agathe bewundernd. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für die Rettung, quakte Quappi. Etwas verlegen wiegelte Bubi ab und rief schon im Wegsprinten, gern geschehen, wir sehen uns wieder. Suse, die traurige Weide. Ich muss dann auch mal weiter, meinte Agathe zu Quappi. Kommst du jetzt allein klar? Gewiss, gewiss, quakte Quappi und hüpfte mit einem großen Satz unter den Holunderbusch. Während sich Agathe trollte und noch gar nicht ahnte, dass sie schon sehr bald in ein neues Abenteuer verwickelt sein würde, wiegte sich Suse, die Weide, traurig in ihrer Ecke. Sie hatte großen Kummer, weil ihre Freunde, die Insekten, die sie sonst von früh bis spät umschwärmten, seit ein paar Tagen wegblieben. Suse konnte sich das überhaupt nicht erklären. »Ich bin doch die traurigste Trauerweide der Welt«, seufzte sie tief. Für ungeübte Ohren klang es vielleicht nur wie das Ächzen der Zweige, aber doch war die Traurigkeit spürbar. Deshalb blieb Agathe auch plötzlich stehen, als sie diesen Klang mehr fühlte als hörte. »Wo kommt das wohl her?«, dachte sie und schaute sich etwas ratlos um. »Aber da stand ja nur ein Baum.« Agathe rief etwas halbherzig, »Hallo du, bist du das?« Umso überraschter war sie, als Suse ihr antwortete und gleich von ihrem Kummer erzählte. Agathe hörte sich das eine Weile an, aber so richtig schlau wurde sie nicht daraus. Wenn sie alles richtig verstanden hatte, blieben jetzt die Insekten weg. Agathe musterte die Trauerweide, aber sie konnte nichts entdecken, was ihr irgendwie komisch vorkam oder Insekten abschrecken würde. Deshalb befragte sie Suse, seit wann kommen keine Insekten mehr? Was könnte vorgefallen sein? War was komisch und hat sich was verändert? Suse hörte auf zu wehklagen. Ihre langen, herabhängenden Zweige zitterten nicht mehr und damit verebbte auch dieser tiefe, ach so traurige Ton. Während die beiden versuchten, sich zu erinnern, bemerkte Agathe einen stechenden Geruch. Erst war der Geruch kaum spürbar, aber je länger Agathe bei Suse saß, umso stärker wurde er. Suse schien ihn nicht zu bemerken und plapperte munter drauf los. Sie erzählte von den Staren und den Sauerkirschen und vom Unkraut, das besprüht worden war. Und da dämmerte es Agathe. Plötzlich wusste sie, woher der Geruch kam und warum die Insekten sich nicht mehr blicken ließen. Suse, deine Umgebung ist Gift für die Insekten, deine Freunde, deshalb meiden sie dich. Du musst etwas Geduld haben und abwarten, bis das Gift verflogen ist, dann kommen die Insekten gewiss bald wieder. Suse blickte etwas verwirrt, dann aber verstand sie Agathe und dankte ihr herzlich für die Hilfe. Gern geschehen, rief Agathe, die es plötzlich eilig hatte, denn auch sie fühlte sich nicht mehr ganz wohl. Die vergessliche Taube Theo. Agathe hatte Kopfweh und Durst, wenn das mal nicht mit dem, was auch immer sie bei Suse eingeatmet hatte, zusammenhängt. Ich sollte doch besser wissen, was es war. Vielleicht sollte ich jetzt auch mehr Obst essen, dachte sie. Irgendwas in der Art hatte sie bei dem Menschen aufgeschnappt, als es um den kranken Gustav gegangen war. Wie immer, wenn Agathe sich allein fühlte, steigerte sie sich etwas hinein. Deshalb war sie ganz froh, als sie den vergesslichen Theo im Anflug kommen sah. Recht flott für sein Alter überflog er die Hecke und setzte dann breitbeinig zur Landung auf dem unteren Ast der großen Tanne an. Ja, dachte Agathe, das ist gerade noch gut gegangen, denn Theo wippte ordentlich nach, um auf dem Ast Halt zu finden. Dann schüttelte er sich kurz und verfiel fast gleichzeitig in ein majestätisches Schreiten. Es geht doch nichts über eine gute Haltung, gurrte er dabei etwas eingebildet. Theo war schon ziemlich vergesslich. Das ist für eine Brieftaube natürlich ein Problem, weil sie ja alle Landkarten kennen muss. Theo, die Brieftaube, wusste das alles nicht mehr. Dennoch hätte niemand im fabelhaften Garten ihm das gesagt oder es ihn spüren lassen. Stattdessen bemühten sich alle Bewohner, ihm die Wege genau zu beschreiben, um es ihm so leicht wie möglich zu machen, wenn sie mit Theo einen Brief versenden wollten. Ja, und sie rechneten natürlich auch mehr Zeit ein. Sie wussten, dass er seine Aufgaben noch erledigen konnte, aber eben langsamer als die anderen Brieftauben. »Hallo, Agathe«, gurrte Theo. »Selber hallo«, rief Agathe zurück, allerdings forscher, als ihr zumute war, denn ihr Kopf drieselte jetzt ganz schrecklich. »Von wo kommst du und wohin wirst du fliegen?«, fragte sie ihn. »Ach, Agathe«, meinte Theo, »du weißt doch selbst, dass solche Fragen bei mir sinnlos sind. Weiß ich, was gestern war, weiß ich, wo heute ist, und wer denkt schon an morgen, was ja gestern gewesen sein könnte?« antwortete er. Die etwas benebelte Agathe dachte, doch noch nicht so vergesslich der Theo. Theo seinerseits dachte, komisch, irgendwie ist Agathe heute nicht so wie sonst, was da wohl nicht stimmt. Beide beäugten sich genauer, bis Theo meinte, Agathe, du solltest dich etwas hinlegen und ausruhen. Komm, ich helfe dir in deine Höhle. Agathe war sehr froh über die Hilfe des vergesslichen Theo und dass er ihr den Weg zu ihrer Höhle zeigte. Ulla 1 und Ulla 2 – Die aufgeregten Hühner. Es dauerte einige Tage, ehe sich Agathe, von was auch immer sie bei Suse eingeatmet hatte, erholte und sich wieder aus ihrer Höhle traute. Es war früher Morgen und die ersten Sonnenstrahlen blitzten schon, als sie sich zu einem Ausflug in den fabelhaften Garten aufmachte. Kikeriki, Gugur, Gacker, Gackerei, tönte es bis zu Agathe. Die fand das komisch, weil noch vor wenigen Tagen da hinten im Garten Hochbeete mit Kartoffeln, Möhren und Salat gestanden hatten. Gemüse ist nicht laut, vergewisserte sich Agathe bei sich selbst. Da sie sich einigermaßen kräftig fühlte, beschloss sie, der Sache auf den Grund zu gehen und schlug ihren Weg in die Richtung ein, aus der die Töne kamen. Verblüfft blieb Agathe stehen, denn anstatt der Hochbeete, an die sie sich doch sehr gut erinnerte, befand sich jetzt eine umzäunte Voliere mit Dach. Darin krakeelten schon recht munter zwei braune Hühner mit lustig wippenden roten Kämmen auf dem Kopf und einem roten Bart unter dem Kinn. »Wenn ich nicht mehr krank bin, sondern alles wirklich erlebe«, daraufhin kniff sich Agathe selbst kräftig in ihren wunderschönen langen Schwanz, und das tat ordentlich weh, »dann sehe ich hier zwei braune Hühner in meinem fabelhaften Garten.« Während Agathe noch an der Voliere saß und überlegte, ob das sein könne, was sie da sah, kamen die beiden braunen Hühner auf sie zu. »Hallo, gestatten, Ulla 1 und Ulla 2 aus der Legebatterie Süd, Halle 5/6, ratterten die beiden los. Agathe erschrak. Die beiden sprachen ja wie Gefangene und benahmen sich auch so. Ängstlich rollten sie mit den Augen, kontrollierten jede Bewegung am Zaun und wirkten sehr gehemmt. »Was heißt denn Halle 5/6?« fragte Agathe. Und beide Hennen antworteten fast gleichzeitig, »Na ja, das war doch unsere Adresse. Von der durften wir uns nie entfernen und da hatten wir zu bleiben. Tag ein, Tag aus mussten wir dort unsere Eier legen. Nach einem Jahr bekamen dann einige von uns die Chance auf Freiheit. Die anderen werden als Suppenhuhn verkauft. Wir hatten Glück mit der Aktion »Rettet das Huhn«. Es ist für uns das größte Geschenk, nun im fabelhaften Garten so leben zu dürfen, wie wir Hühner es mögen.« Beide warfen sich mit Wonne in die Kuhle und scharrten in der Erde. Agathe freute sich mit den aufgeregten Hühnern und dachte, ich bin auch froh, in diesem fabelhaften Garten zu wohnen. Xavier, das virtuose Klavier, ein Traum. Immer noch berührt von der Geschichte der traurigen Suse und von den Berichten der beiden Hühner Ulla I und Ulla II, lief Agathe gedankenversunken irgendwohin. Es war alles grün um sie herum, sehr dicht, sehr urwaldähnlich, und irgendwie schien es ihr, als wäre sie völlig allein. Das war Agathe gar nicht recht. Oje, bin ich ganz allein hier, und wenn ja, was soll ich tun? Es war dunkel dort, wo sie sich befand. Umso glücklicher war sie, als sie in der Ferne erst einen Ton, dann eine Melodie zu hören glaubte. Wo Musik ist, sind andere, bin ich nicht mehr allein, finde ich Trost und Freunde, beschwor sich Agathe. Die Musik wurde von einem Klavier gespielt. Das erkannte Agathe, weil einer der kleinen Menschen im Haus auch häufig Klavier spielte. Komischerweise war Agathe aber ganz sicher, dass hier kein Mensch spielte, sondern ein Klavier sich selbst. Vielleicht kam es durch die Melodie, die Agathe hörte. Das war keine normale Musik. Dies klang viel eher nach Elfen, Träumen, vielen Wünschen, Hoffnungen, aber auch nach Trauer und Schwermut. Wenn es ein Klavier ist, kann es nicht laufen. Also muss ich es suchen, überlegte Agathe. Dann lauschte sie wieder der Melodie und begann ihr zu folgen. Im fabelhaften Garten ist ja alles gleich weit und nah, gleich groß, hoch und klein, aber dennoch gibt es geheime Orte. Wenn jemand nicht gefunden werden will, ist er an einem dieser geheimen Orte vollkommen sicher. Diese geheimen Orte sind da und gleichzeitig nicht da. Das hängt davon ab, wer sie braucht und sucht. Wenn derjenige nicht gefunden werden will, dann ist er dort wie unsichtbar. Dies alles ging Agathe durch den Kopf, als sie versuchte, der Melodie zu folgen. Ich muss wissen, warum ich das virtuose Klavier finden will, sonst werde ich es nie zu Gesicht bekommen. Das war Agathe klar. Sie folgte also der Melodie, und je lauter die Musik wurde, umso heiterer fühlte sich auch Agathe. Plötzlich hörte sie hinter dem üppigen Kirschlorbeer Rapunzel sagen, »Komm bitte, Agathe, hier ist dein Platz.« Auf der anderen Seite sah sie Ludwig fröhlich grinsen. »Das muss schon etwas Besonderes sein«, dachte Agathe. Und dann sagte Xavier, das virtuose Klavier, doch tatsächlich, »Liebe Agathe, der fabelhafte Garten lädt herzlich ein zu einem besonderen Konzert dir zu Ehren.« Da konnte Agathe nur staunen. Dann aber genoss sie die wunderbare Musik in der wunderbaren Sommernacht. Die brave Jella. Als Agathe in ihrer Höhle erwachte, schüttelte sie den Kopf über ihren merkwürdigen Traum und lachte. Wer hat denn schon mal sowas gehört? Ein sprechendes und selbstspielendes Klavier. Aber an die wunderschöne Musik konnte sie sich lebhaft erinnern. Ich muss nachschauen, ob es diesen verwunschenen Ort um Xavier gibt. Gedacht, getan, und schon flitzte Agathe los. Draußen war es stürmisch und die Wolken jagten über den Himmel. Das ist kein einladendes Wetter für einen Spaziergang, dachte Agathe, machte sich jedoch auf den Weg, denn ihre Neugier war zu groß. Sehr weit kam sie aber nicht, denn mitten auf der Wiese, in dem fabelhaften Garten, lag ein großer, unbekannter Hund. Da muss ich vorsichtig sein. Nicht alle sind so freundlich zu kleinen Haselmausmädchen, wie es Rapunzel ist. Sie schaute sich nach einem Versteck um, erstmal den Fremdling zu beobachten. Der lag entspannt auf der Wiese und kaute ein bisschen Gras. Dann warf er sich auf den Rücken und strampelte vor Vergnügen mit allen Vieren in der Luft. Das schien er trotz des stürmischen Wetters zu genießen. »Wo kommt der bloß her und was macht der hier?« fragte sich Agathe. Ihre Schnurrhaare vibrierten vor Neugier. Die Terrassentür öffnete sich nun und zwei Menschen kamen mit Rapunzel heraus. »Da bist du ja, Jella«, sagte der eine Mensch. »Sei brav und mache deine Sache gut.« Das fand Agathe rätselhaft. Was sollte die fremde Jella gut machen und was sagte Rapunzel dazu? Die schien Jella schon zu kennen und zu mögen. Jedenfalls balgte sie sich mit ihr im Gras und beide kullerten umeinander. »Ich werde Clara Clematis besuchen. Die weiß bestimmt, was es mit dieser Jella auf sich hat«, beschloss Agathe. 7 Meter sind ziemlich hoch«, keuchte Agathe atemlos, als sie bei Clara ankam. Die wusste genau, warum Agathe zu ihr kam. Heute spannte sie Agathe aber nicht auf die Folter, sondern erzählte bereitwillig, dass Jella ein Blindenhund sei, der für kurze Zeit mit im fabelhaften Garten wohnen würde. »Hm«, machte Agathe. Sie war etwas unsicher, was sie davon halten sollte. Auf jeden Fall beschloss sie, erstmal vorsichtig zu sein und Jella nicht direkt über den Weg zu laufen. Natürlich musste sie auch mit Rapunzel sprechen und hören, was die dazu sagte. »Hm«, machte Agathe noch einmal. »Vielen Dank, liebe Clara. Dann bis bald.« Als sie vorsichtig heruntergeklettert war, traf sie schon Jella und Rapunzel. Die sagte gleich zu ihr, »Schau mal, Agathe, das ist unsere neue Freundin Jella. Die bleibt jetzt ein Weilchen bei uns und du musst keine Angst vor ihr haben. Sie ist sehr brav.« Wie zum Beweis wedelte Jella sehr freundlich mit ihrem schönen goldgelbenen Schwanz und legte dabei etwas verlegen ihren Kopf zur Seite. Agathe hielt trotzdem Abstand. Dann aber siegte ihre Neugier, denn sie wollte ja unbedingt wissen, was ein Blindenhund zu tun hat und wie Jella dazu gekommen war. Jella erzählte bereitwillig, wie sie schon als Welpe ausgesucht und getestet worden war. Als künftiger Blindenhund musste sie ja ganz gesund sein und Geduld und Ausdauer haben. Jella hatte gelernt, für den Menschen, der sie an der Leine führt, zu sehen, ihn um Hindernisse zu führen, an der Fußgängerampel zu warten und erst loszulaufen, wenn ein Brummton ertönt. Nun war ihre Ausbildung abgeschlossen und sie sollte zu einem kleinen Jungen kommen, der durch einen Unfall sein Augenlicht verloren hatte. Jella freute sich schon auf den kleinen Jungen und ihre neue Aufgabe, für die Agathe sie bewunderte. Geduld und Ausdauer, fiel ihr wieder Dorles Rat ein, sind doch wirklich gute Eigenschaften. Dann verabschiedete sie sich von den beiden Hunden, die sogleich mit großem Vergnügen über die Wiese jagten. Viktor, der Marder. Während Agathe noch überlegte, was sie wohl nun mit dem angebrochenen Tag anfangen sollte, riss der graue Himmel auf und ein wunderschönes, gleisendes Sonnenlicht ergoss sich. Die Regentropfen auf den Grashalmen und den Blättern glitzerten wie kleine Edelsteine und funkelten in allen Regenbogenfarben. Agathe empfand große Lebenslust und Freude an diesem schönen Tag. Auch spürte sie wieder dieses Kribbeln im Bauch, ein Gefühl, das sie immer überkam, wenn sie auf ein Abenteuer aus war. »Wie wäre es denn, wenn ich mal wieder der Futterbox mit ihren Köstlichkeiten einen Besuch abstatte und überhaupt mal schaue, wer sich da so rumtreibt«, dachte sich Agathe und trappelte dorthin. Noch etwas im Halbdunkeln stand die große Tanne. An ihrem mächtigen Fuß war die Box, deren Deckel inzwischen mit 2 schweren Steinen gesichert war. Sofort überkam Agathe ein mächtiges Hungergefühl, gepaart mit dem wirklich dringenden Wunsch, endlich an die Köstlichkeiten in der Box zu gelangen. »Ach, Heribert«, dachte sie wehmütig an den Buntspecht, »warum bist du nie in den fabelhaften Garten gekommen und hast mir geholfen, den Deckel von der Box aufzukriegen? Stattdessen sitze ich nun hier davor und nix tut sich«, ärgerte sich Agathe zunehmend über ihre Hilflosigkeit. Über sich auf den Tannenästen glaubte sie, ein leises Fußtrappeln zu hören. Sicher war sie sich aber nicht und sehen konnte sie auch nichts. Dafür waren die Äste zu dicht gewachsen. machte Agathe wie immer, wenn sie nachdenken musste. Von oben kam ein leises Wispern, das sich irgendwie anhörte wie »Wozu, warum, was sitzt du denn da rum?« oder so ähnlich. Machte Agathe nun doch etwas lauter. Gleichzeitig dachte sie also, Bubi kann das da oben nicht sein, denn der hätte mich doch wieder mit einem seiner Lausbubensprüche »Hallo Kleine« oder sowas begrüßt. Von oben schlängelte sich jetzt, dabei ganz eng an den Stamm der Tanne geschmiegt, ein sehr buschiges Wesen mit einem tiefbraunen, herrlich glänzenden Fell. Nur vorn am Hals hatte das Wesen eine Art hellgelbe Krause und sehr spitzbübische Augen, die Agathe jetzt unternehmungslustig anblinzelten. »Ich bin Viktor, der Baummarder, und gerade mal aus dem Park hierher gekommen, um mich ein bisschen umzusehen.« Da staunte Agathe nicht schlecht, denn so ein Tier hatte sie in dem fabelhaften Garten noch nie gesehen. Und weil sie nicht wusste, was so ein Baummarder ist, blieb sie ganz entgegen ihrer Gewohnheit doch etwas auf Abstand. Viktor schien aber recht harmlos und war viel mehr an der Box als an Agathe interessiert. »Was haben wir denn da?« fragte er deshalb auch gleich und umkreiste das eckige Ding, musterte die beiden schweren Steine und schien nachzudenken. Agathe begann sofort, ihm von den köstlichen Nüssen, Rosinen, Haferflocken und noch viel mehr vorzuschwärmen. Viktor seufzte vor Glück, denn, das erzählte Agathe nebenbei, war auch er wie der lustige Kater Ludwig etwas aus seiner Art geschlagen und ernährte sich nur vegetarisch. Statt Eichhörnchen und Mäuse zu jagen, schlug sein Herz für leckeres Obst, Gemüse und Nüsse. Agathe wurde es ganz schwindelig, denn mit Viktor hatte sie ja nun endlich einen starken Freund gefunden, um den Deckel von der leidigen Box zu öffnen und sich an den Köstlichkeiten zu laben. »Eigentlich ist es doch ganz einfach«, meinte Viktor. »Ich kippe die Box um, beide Steine plumpsen zur Seite und du ziehst mit deinen scharfen Zähnen seitlich an dem Deckel. Dann ist er ab«, sagte Viktor siegessicher. Agathe zweifelte, dass es so einfach sein würde, aber ich sag jetzt besser nix, befahl sie sich selbst. Viktor ruckelte und schubste also an der Box, aber die bewegte sich reineweg gar nicht. Die schweren Steine gaben ihr so ein Gewicht, dass sie ganz stabil senkrecht stehen blieb. »Die beiden Steine, da kriege ich nicht weg«, keuchte Viktor, der jetzt doch schon ganz schön angestrengt wirkte. »Es ist doch irgendwie verhext, dass wir diese Box nicht aufkriegen sollen«, dachte sich Agathe. »Nix für ungut, Agathe, und schön, dass wir uns kennengelernt haben, aber eigentlich muss ich jetzt auch weiter«, rief Viktor und verschwand nach oben in der Tanne. Frau Wonka und Herr Wu. Ganz am Ende des fabelhaften Gartens, nicht in der Sonne und nicht im Schatten, liegt ein dicht umwachsener Teich. Blau und gelb blühende Schwertlilien säumen sein Ufer, mannshohes Schilf wuchert dazwischen. Es ist vielleicht der am meisten verwunschene Ort im fabelhaften Garten und sehr geheimnisvoll. Das liegt nicht zuletzt daran, dass in diesem Teich zwei der ältesten Bewohner des Gartens lebten, Frau Wonka und Herr Wu. Beide japanischen Koi-Karpfen waren schon immer da gewesen, so erzählte es Clara, die ja selbst auch schon seit einem Jahrzehnt am Haus lehnte und es deshalb wissen musste. Agathe hatte eigentlich ein bisschen Angst vor den beiden Fischen. Fast einen Meter lang und etliche Kilo schwer hatten die beiden Fische auch ständig Hunger. Agathe war sich deshalb nicht wirklich sicher, ob sie den beiden Kois nicht auch als Futter gefallen würde. Aber sie kannte niemanden sonst, den sie hätte um Rat fragen können. Die Frage, die Agathe seit ihrem Gespräch mit Ludwig beschäftigte und weshalb sie nun zu dem abgelegenen Teich lief, um sie den steinalten Fischen zu stellen, lautete: Seit wann gibt es den fabelhaften Garten und wird es ihn immer geben? Frau Wonka und Herr Wu zogen bedächtig ihre Kreise, während ihr Maul pausenlos von Wasser durchspült wurde, um auch kleinste Futterteilchen herauszufiltern. Agathe reckte sich am Ufer, um die beiden auf sich aufmerksam zu machen und ihre Frage zu stellen. Frau Wonka war gut zu erkennen mit ihrer orangeroten Färbung, während Herr Wu im dezenten Silberschwarz etwas unauffälliger war. Beide gehörten zur Familie der Ogon und schwammen jetzt auf Agathe zu. Die konnte nicht umhin, ihre Schönheit zu bewundern. Der etwas bedächtigere Herr Wu zog sich zum Nachdenken über Agathes Frage erst einmal zurück. Jedenfalls drehte er bei und verschwand Richtung Schilf. Frau Wonka fühlte sich eindeutig geschmeichelt und bemühte sich, auf Agathes Frage eine passende Antwort zu finden. Da sie aber pausenlos damit beschäftigt war zu fressen, verlor sie immer wieder den Faden. Nachdem sie zum dritten Mal gefragt hatte, welchen fabelhaften Garten Agathe überhaupt meinen würde, gab diese auf. Frau Wonka und Herr Wu mögen ja schon recht alt sein und schon immer hier wohnen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie wissen, warum das so ist, dachte Agathe und trollte sich. Die große Party. Was für ein Sommer, dachte Agathe. Ich habe so viele Freunde gefunden, so viele Abenteuer erlebt und so viel Neues kennengelernt. Das ist einzigartig und ganz wunderbar. Laut sagte sie deshalb zu ihrer besten Freundin Mathilda, lass uns eine große Sommerparty in unserem fabelhaften Garten machen. Wir wollen alle einladen, die wir kennen. Was meinst du? Ja, das ist eine feine Idee, antwortete Mathilda. Lass uns gleich eine Liste machen und dann ganz altmodisch Briefe versenden. Theo überbringt die sicherlich gern, meinte sie noch, dachte aber im Stillen, hoffentlich sind die Strecken nicht zu weit, denn ganz so jung und ganz so gesund war Theo die Brieftaube ja nicht mehr. Also los, und schon flitzte Agathe in ihre Höhle, um Briefpapier und Briefumschläge zu holen. Mathilda marschierte zu sich nach Hause wegen der Buntstifte. Die beiden Freundinnen wollten die Einladungen doch hübsch ausmalen. Agathe fing schon mal mit der Gästeliste an. Dabei fiel ihr auf, dass ja wirklich das ganze Alphabet von A bis Z vertreten war. Insgesamt waren es 26. Wobei sich Mathilda und Agathe nicht einigen konnten, ob sie Fuchs Ferdi einladen sollten. Würde er nicht den anderen Gästen Angst und Schrecken einjagen? Es ist besser, ihn nicht einzuladen, meinten dann beide und schoben die an Ferdi vorbereitete Einladungskarte wieder zur Seite. Ich gehe mal Theo wegen der Post Bescheid sagen, meinte Mathilda. Ja, bis später, sagte auch Agathe, die noch unbedingt etwas Apfelmus für die Party einkochen wollte, weshalb sie jetzt erstmal zum Apfelbaum ging, um sich Früchte zu holen. Ein paar Tage später brachte Theo die Post und Mathilda und Agathe steckten neugierig die Köpfe zusammen. Ein sehr netter Brief war dabei von Gustav. Er wohnte tatsächlich am Niederrhein mit seiner eigenen kleinen Gänsefamilie. Darum würde er auch nicht zur Party kommen, denn der Flug war für seine Kleinen noch zu weit. Das konnte Agathe natürlich gut verstehen. Sonst erhielten die beiden Freundinnen nur fröhliche Zusagen. Alle freuten sich schon auf das Wiedersehen und die Party. Mathilda entdeckte als erste das Kuvert mit dem Vermerk unzustellbar und wunderte sich, als sie die Adresse las. Ach herrje, da hat doch der vergessliche Theo tatsächlich die Einladung Fuchs Ferdi zugestellt, rief sie Agathe zu. Die wurde schreckensbleich. Inzwischen war sie sich sicher, dass die Party ein Reinfall werden würde. Die Einladung konnte ihm ja nicht zugestellt werden, beruhigte sich Agathe selbst. Wieso eigentlich nicht, überlegte sie und versuchte sich daran zu erinnern, wann sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Aber es fiel ihr wirklich nicht mehr ein. Sie hatte Ferdi schon wieder vergessen, bis Viktor, der Marder, vorbeikam. Beiläufig erzählte er von einem Fuchs, der im nahen See ertrunken war. Mathilda und Agathe gruselte es ganz schrecklich, aber beide waren sich ziemlich sicher, dass es sich dabei um Ferdi handelte. Wahrlich kein schönes Ende, dachte Agathe und schüttelte sich kräftig. Endlich kam der große Abend und alle Bewohner des fabelhaften Gartens feierten mit ihren Gästen das Wiedersehen. Xavier spielte ganz wundervoll Klavier. In einem großen Kreis saßen oder lagen die Freunde zusammen auf dem Rasen. Langsam verstummten die Gespräche und gebannt schauten alle in den unendlich weiten Sternenhimmel. Mit seiner rauchigen Katerstimme begann Ludwig zu erzählen. Es war einmal eine ganz außergewöhnlich klare Nacht. Ein einzigartiges Meer von Sternen bedeckte den Himmel und die Sterne strahlten ganz unterschiedlich hell, beinahe so, als wollten sie dadurch ihr wahres Alter kundtun, je nach Jahren ihres Daseins. Da löste sich für einen Wimpernschlag ein alter Stern auf und seine Sternschnuppe zog als letztes Aufblitzen durch die Dunkelheit mit ihrem Schweif aus Sternenstaub. Agathe blickte sich um. Fast komplett sind wir, von A bis Z wie das Alphabet. Und dann sah sie den Sternenstaub herabrieseln auf ihre Freunde und dachte daran, was Ludwig gesagt hatte. Dies war der Augenblick, in dem ein fabelhafter Garten an einem fernen Ort entstand. Den Unbekannten dort wünschte sie Liebe und Freundschaft, Abenteuer und Glück, wie sie es selbst und ihre Freunde erfahren hatten.